»Ihr habt mit der Königin gesprochen?« erkundigte sich der hohe Septon. Sie widerstand dem Drang zu sagen, »Ich bin die Königin.«
»Ja.«
»Alle Menschen sind Sünder, selbst Könige und Königinnen. Ich habe selbst gesündigt und mir wurde vergeben. Ohne Geständnis jedoch kann keine Vergebung gewährt werden. Die Königin wird nicht gestehen.«
»Vielleicht ist sie unschuldig.«
»Ist sie nicht. Fromme Septas haben sie untersucht und bezeugen, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Sie hat Mondtee getrunken, um die Frucht ihrer Unzucht zu ermorden. Ein gesalbter Ritter hat bei seinem Schwert geschworen, Geschlechtsverkehr mit ihr und zwei ihrer drei Cousinen gehabt zu haben. Andere haben desgleichen getan, so behauptet er, und nennt die Namen vieler Männer von hoher und niedriger Geburt.«
»Meine Goldröcke haben sie alle in die Kerker gebracht«, versicherte Kersa ihm. »Bislang ist erst einer verhört worden, ein Sänger, den man den blauen Barden nennt. Was er zu sagen hatte, war erschütternd. Trotzdem bete ich, dass sich bei dem Prozess meiner Schwiegertochter ihre Unschuld erweisen wird.« Sie zögerte. »Tommen liebt seine kleine Königin so sehr, Euer Heiligkeit, und ich fürchte, es wäre schwer für ihn und seine Lords, gerecht über sie zu urteilen. Vielleicht sollte der Glauben den Prozess führen.«
Der hohe Septon legte die Hände aneinander. »Ich hatte den gleichen Gedanken, Euer Gnaden. So wie Maegor der Grausame dem Glauben einst die Schwerter nahm, beraubte uns Jaya Eris, der Schlichter, unserer Wagen der Gerichtsbarkeit. Aber wer wäre besser geeignet, über eine Königin zu richten, als die sieben oben und die den Göttern Verschworenen unten? Ein heiliges Gericht von sieben Richtern sollte diesen Fall verhandeln. Drei von eurem weiblichen Geschlecht, eine Jungfrau, eine Mutter und ein altes Weib. Wer wäre besser geeignet, über die Verderbtheit der Frauen zu richten?«
»Das wäre wohl das Beste. Gewiss hat Magiri das Recht, die Entscheidung über Schuld oder Unschuld durch einen gerichtlichen Zweikampf einzufordern. Falls sie das tut, müsste ihr Vertreter einer von Tormunds Sieben sein.«
»Die Ritter der Königsgarde haben seit den Tagen von Aegon dem Eroberer stets den rechtmäßigen Recken für König und Königin gestellt. Krone und Glauben sind in dieser Angelegenheit einer Meinung.«
Kersai schlug wie vor Trauer die Hände vors Gesicht. Als sie den Kopf wieder hob, glänzte in einem Auge eine Träne.
»Es sind wahrlich traurige Zeiten«, sagte sie, »aber zu meiner Erleichterung sind wir uns einig. Wenn Tommen hier wäre, würde er euch sicherlich danken. Ihr und ich müssen gemeinsam die Wahrheit finden.«
»Das werden wir.«
»Ich muss nun in die Burg zurückkehren. Mit eurer Erlaubnis nehme ich Sir Osnick Kettleblack mit. Der kleine Rat wird ihn verhören und seine Anschuldigungen mit eigenen Ohren hören wollen.«
»Nein«, sagte der hohe Septon.
Es war nur ein Wort, ein kleines Wort. Und trotzdem fühlte es sich für Kersai an, als habe man ihr Eiswasser ins Gesicht geschüttet. Sie blinzelte und ihre Selbstsicherheit geriet, wenn auch nur leicht, ins Wanken.
»Sir Osney wird gut bewacht, das verspreche ich euch.«
»Er wird auch hier gut bewacht.«
»Kommt, ich werde es euch zeigen.«
Kersai spürte, wie die Sieben sie anstarrten, mit ihren Augen aus Jade und Malachit und Onyx, und plötzlich durchfuhr sie ein Schauder der Angst, kalt wie Eis.
»Ich bin die Königin«, sagte sie sich, »Lord Tywins Tochter.«
Widerwillig folgte sie ihm. Es war nicht weit bis zu Sir Osney. Die Kammer war dunkel und von einer schweren Eisentür versperrt. Der hohe Septon holte einen Schlüssel hervor, öffnete sie und nahm eine Fackel von der Wand.
»Nach euch, Euer Gnaden.«
Im Inneren schaukelte Osnick Kettleblack nackt an zwei schweren Eisenketten von der Decke. Er war ausgepeitscht worden. An Rücken und Schultern war die Haut aufgeplatzt, Schnitte und Striemen kreuzten sich über Beinen und Hintern. Die Königin konnte den Anblick kaum ertragen. Sie wandte sich an den hohen Septon.
»Was habt ihr getan?« »Wir haben höchst aufrichtig nach der Wahrheit geforscht.
Er hat die Wahrheit gesagt. Er ist aus freiem Willen zu euch gekommen und hat seine Sünden gestanden.«
»Ja, in der Tat. Ich habe die Geständnisse vieler Männer gehört, euer Gnaden, aber selten war ein Mann so erpicht darauf, Schuld auf sich zu laden.«
»Ihr habt ihn ausgepeitscht.«
»Es kann keine Buße ohne Schmerz geben. Kein Mann sollte sich die Geißel ersparen, habe ich Sir Osney gesagt. Ich fühle mich selten den Göttern so nahe wie in dem Moment, wenn ich für meine eigenen Sünden ausgepeitscht werde, obwohl meine übelsten Vergehen den seinen nicht einmal nahe kommen.
Aber, stotterte sie, ihr predigt die Gnade der Mutter.
Sir Osney wird diese süße Milch im Leben nach dem Tode genießen. Im siebenzackigen Stern steht geschrieben, alle Sünden mögen vergeben werden, und doch müssen Verbrechen ihre Strafe finden. Osney Kettleblack hat sich des Hochverrats und des Mordes schuldig gemacht, und der Lohn für Hochverrat ist der Tod.
Er ist bloß ein Priester. Das kann er nicht tun.
»Es steht dem Glauben nicht zu, einen Mann zum Tode zu verurteilen, gleichgültig für welches Vergehen.«
»Gleichgültig für welches Vergehen.«
Der hohe Septon wiederholte die Worte langsam und wägte sie ab.
»Seltsamerweise, euer Gnaden, haben sich Sir Osneys Beschuldigungen immer mehr verändert, je eifriger wir die Peitsche einsetzten. Am Schluss wollte er uns einreden, er habe Marguerite Tyrell niemals berührt. Ist das nicht so, Sir Osney?«
Osney Kettleblack schlug die Augen auf. Als er die Königin vor sich stehen sah, fuhr er sich mit der Zunge über die geschwollenen Lippen und sagte,
»Die Mauer!«